Das war ein Stück von Lou Reed mit dem Legendary Little Jimmy Scott von der neuen Platte Magic and Loss. Im Gespräch vorhin mit Barbara haben wir gehört, dass Walter während seines Hungerstreiks einmal nach La Chaux-de-Fonds verlegt wurde. Er selbst beschreibt diese Geschichte wie folgt.
Am 3. August erfuhr der behandelnde Arzt, dass man mich nach La Chaux-de-Fonds verlegen wolle. Er war sehr besorgt und opponierte. Der Instruktionsrichter Pictou hielt aber an dieser Verlegung fest. Der Arzt wurde dadurch beruhigt, dass man ihm sagte, im Knast von La Chaux-de-Fonds gebe es eine Krankenabteilung mit ausgebildetem Pflegepersonal und einem periodisch kommenden Arzt. Da ich mit der Pumpe am 29. Juli Probleme hatte, gab mir der Arzt für die Reise nach La Chaux-de-Fonds 2 Nitroglycerin-Kapseln und sagte, falls ich in der Ambulanz mit der Pumpe Probleme kriege, solle ich so ein Ding einwerfen und sofort das Begleitpersonal informieren, damit ich zum nächsten Arzt gebracht und dort ein EKG gemacht werde. Der Transport fand dann nicht mit einer Ambulanz, sondern mit 2 Bullenwagen statt. Man legte mir den Sicherheitsgurt an, dann Handschellen und befestigte dann diese Handschellen mit einem anderen Paar Handschellen an der Armstütze der Autotüre. Bei einem Unfall hätte ich mir zwangsläufig die Arme gebrochen und bei einem anschließenden Brand hätte ich null Chance gehabt, aus dem Auto rauszukommen. Man hätte dafür 2 Paar Handschellen öffnen müssen. Die mich transportierenden Genfer Bullen, alle kurzgeschoren, in schwarzen Overalls und Springerstiefeln, die auf mich wie abgerichtete Kampfhunde wirkten, hielten sich weder an die Verkehrsregeln noch an die Geschwindigkeitslimite. Im Knast von La Chaux-de-Fonds angekommen, kippte ich, wohl als Folge dieser verantwortungslosen Raserei, gleich mit Pumpenproblemen um. Es dauerte dann 5 Stunden, bis ein Arzt auftauchte. Im dortigen Knast wurde ich in eine ganz normale Zelle gesteckt, die sich von der in Brieg nur dadurch unterschied, dass in Brieg noch alle meine Sachen waren und ich in La Chaux-de-Fonds nur mit dem ankam, was ich auf dem Leibe trug. Ich bin dann sofort aus Protest gegen diese schikanöse Verlegung in den Durststreik getreten und habe dem Neuenburger Justizboss geschrieben, dass sich dem Hungerstreik einen Durststreik beigefügt hätte, in seinem Kanton keine Flüssigkeit zu mir nehmen würde und auch nicht verstehen könne, weshalb er den Deppen für den Pictou mache. Am nächsten Tag hörte ich über die Zellenradioanlage, man habe mich von Genfer Spital in die Krankenabteilung des Knastes von La Chaux-de-Fonds verlegt. Man hatte also wieder mal sehr plump und dumm die Medien angelogen, denn im Knast von La Chaux-de-Fonds gab es weder eine Krankenabteilung noch irgendwelches Pflegepersonal. Da kam aber, wie in Brieg, von Zeit zu Zeit ein Arzt vorbei, der musste aber, einem Störmetzger gleich, seine ganze Ausrüstung mit einem Rucksack und einer Arzttasche mitbringen, denn die Ausrüstung des Knastes in medizinischer Hinsicht bestand aus einer Untersuchungsliege und einer Waage. Der Arzt war ein sympathischer Typ, der sich sehr bemühte, der aber ganz einfach die nötigen Mittel nicht hatte. Nach der Radiomeldung habe ich dem Justizboss in Neuenburg sofort geschrieben, er solle mir seine imaginäre Krankenabteilung zeigen. Am 7. August, also am 5. Tag des Durststreiks, stellte mich der Arzt auf die Waage und die zeigte 54 Kilo an, also 24 Kilo Gewichtsverlust seit dem 1. Juni. 30 Minuten später kam er und sagte mir, unter der Bedingung, dass ich wieder zu trinken anfange, werde ich ins Spital von Genf zurückverlegt. Ich habe ihm gesagt, ich werde in Genf angekommen, wieder zu trinken anfangen. Dann holten mich die Neuenburger Bullen und fuhren mich in Richtung Genf und im Gegensatz zu den Genfern schlossen die mich nicht an die Autotüre an und sie hielten auch die Verkehrsregeln ein. Vor Genf wurden wir von den mir schon bekannten Genfer Bullen erwartet, die uns zum Spital lotsen sollten. Mit der Einhaltung der Verkehrsregeln war es von da an vorbei. Auf der Autobahn fuhren die mit 170 km pro Stunde und die Neuenburger, die den Kontakt nicht verlieren wollten, natürlich hinterher. In der Stadt angekommen, schalteten die Genfer Blaulicht und Sirene ein, drängten alle anderen Verkehrsteilnehmer auf die Seite und bis zum Spital überfuhren wir ganz genau 10 Kreuzungen bei Rotlicht. Nur um sich aufzuspielen, haben diese Straßenraudis den ganzen Verkehr gestört und viele Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Selbstverständlich habe ich deswegen, und weil man mich bei der Hinfahrt an die Autotüre festschloss, eine Beschwerde geschrieben. Ich bin ziemlich dünn geworden, aber moralisch geht es mir, wie immer, wenn ich streite, und das tue ich nun wieder, bestens.
Recycling into metal. However, not all would submit to the new order. An international association of citizen drivers gathered in the far north of Europe to take that long last drive. The last righteous.
They came from England. They came from France. All the way from the USA. Just to take a chance.
Motorcycle gangs had joined forces with the citizen drivers and had become the spearhead, finding out the routes that would take them south, away from the cold north, to the sun, the river Rhino.
Black Chevys, rollers, and Ford escorts too. Tacked up, tuned up, ready to blast, clean on through. I say the bikers were the spearhead. Over the borderline, and we came steaming through Amsterdam, right on time. I got nothing to declare. There ain't nothing to be checked. But at the Franco-Russian border, 10 of us rebels got red.
Check it for the last try.
Hotshot Chevy panel truck disguised as an ambulance. He broke through to his final destination, the desolated beaches of San
day when I walk home. I feel lonely when I'm waiting for my day. You know, I open my front door. I said, Mr. Loneliness is waiting for me at home.
Das war Janis Joplin mit All Is Loneliness. Zuvor hörtet ihr von Eric Burton The Last Drive.
Im Folgenden versuchen wir jetzt, eine Kampagne, die nicht stattfindet, zu kommentieren.
Joe Bitalo wurde in den vergangenen 2 Monaten von verschiedenen Seiten um Einsicht gebeten. Er hat stattdessen Walter Stürm verhöhnt und keinerlei Schritte in der Untersuchung vorwärts gemacht. Es ist deshalb für uns an der Zeit, ihn auch mit anderen Mitteln an seine Verantwortung zu erinnern. Wir haben am Abend, den 17. August, die Fassade seines Wohnhauses mit etwas Farbe verziert und hoffen, dass ihn darauf viele Nachbarinnen, Bekannte und andere fortschrittliche Männer und Frauen ansprechen werden.
Dies ein Zitat aus der Presseerklärung der Gruppe Aktiv gegen Folter. Dann steht da noch: Tut auch was. Dass diese Aufforderung am 72. Tag des Hungerstreiks und auch heute noch, nach 3 Monaten, wiederholt werden muss, deutet nicht gerade auf ein Hoch der linken Bewegung hin. Es scheint, dass mit unserem politischen Selbstverständnis, das einst den Kampf gegen Knast- und Isolationsfolter mit umfasste, etwas passiert ist. Irgendwie ist es uns aber zu billig, auf den Fall nur der einen Mauer hinzuweisen. Wir werden auch nicht moralisch werden. Das vertragen ja viele Leute schlecht. Es sei so fürchterlich unpolitisch. Nichts tun übrigens auch. Ja, was bleibt denn in Anbetracht der Situation? Beim Durchblättern des dicken Archivordners über Walter Stürms Hungerstreik 1987 gerieten wir fast ein bisschen ins Schwärmen ob dem, was da alles gelaufen ist. Und wenn wir uns recht erinnern, waren viele dieser Aktionen nicht einfach Pflichtübung, Sie hatten auch Spaß gemacht. Die Belagerung der Justizdirektion, die Besetzung des Sofas von Hedy Lang und die Besetzung des SP-Sekretariats Zürich etwa, die fantasievollen Demos und die Ergänzung der Klangwolke, die vielen Unterstützungsaktionen in anderen Städten, ja, das waren noch Zeiten. Zugegeben, die Justizdirektion im Kanton Wallis ist etwas weit weg. Welche Partei der Herr Bitlu angehört, wissen wir nicht mal. Und die Wolken klingen seit dem Ozon auch nicht mehr so. Heute, 5 Jahre später, bringen wir noch gerade knapp 60 Leute nach Sitten, um öffentlich unsere Solidarität mit Walter zu bekunden. Im Flugblatt, das dort auf Deutsch und Französisch verteilt wurde, hieß es:
Stürm befindet sich seit insgesamt über 3 Jahren in Untersuchungshaft, und zwar, weil er als freiheitsliebend gilt, in Verhältnissen, die die meisten von uns nicht einmal einem Hund zumuten würden. Er muss das Letzte, das er hat, seine Gesundheit, sein Leben, riskieren für eine Forderung, die darauf hinausläuft, wenigstens wie ein Hund behandelt zu werden. Monsieur Bitlu will dies gerade nicht. Er lehnt sich in seinem Amtssessel bequem zurück, weiß von nichts, wartet und wartet. Mit dieser Taktik versucht er zu erreichen, dass seinem selbstbewussten Gefangenen der Schnauf ausgeht, dass er ihn brechen kann. Dies wohl kaum um der Tatsache willen, dass viele Menschen in der Schweiz Stürm insgeheim bewundern und mögen, weil sie es für keine besondere Schande halten, in einem Land ein kleiner Rechtsbrecher zu sein, in dem kriminelle Bonzen wie Hans Kopp und Mark Ritsch mit blütenweißer Weste herumlaufen. Oder weil sie sich denken, Stürm habe sich die Kohle gewiss da geholt, wo mehr als genug davon vorhanden sei und nicht bei arbeitenden Leuten. Bitlu mag ihn wohl um diese Sympathie beneiden.
Das stimmt sicher, dass er ihn beneidet. Nur, wir könnten da ein bisschen nachhelfen, nämlich dass er vor Neid geradezu erblasst. Die klammheimliche Sympathie für Stürm dürfte ruhig etwas deutlicher bemerkbar werden, ebenso die entsprechende Antipathie für Bitlu. Wenn es Walter jeweils gelang, Urlaub zu beziehen, freuten wir uns doch auch, etwa nur, weil wir uns dann für eine Weile nicht mehr in Solidarität zu üben brauchten. Insgesamt schaffte er es 8 Mal. 1974 machte er sich in Basel einen Urlaubspass. 1976 verließ er Regensdorf und 1978 Lenzburg. 1979 erneut Regensdorf, 1981 ging er Eier suchen, 1984 mochte er Regensdorf immer noch nicht und 1988 spazierte er aus dem Unispital Zürich davon. Es ist ganz natürlich, dass ein Mensch, dem die Freiheit entzogen wird, versucht, sich der Gefangenschaft zu entziehen oder anders wie gegen diese zu rebellieren. Walter war schon immer einer, der den aufrechten Gang auch im Knast beibehielt. Er verweigerte in der Untersuchung die Aussage und machte der Justiz das Leben schwer, indem er für sich und andere Gefangenen Beschwerden schrieb. Anlass dazu bietet sich dort ja täglich. Es ist aber auch klar, dass gegen rebellische Gefangene wie Walter Stürm die härtesten Repressionsinstrumente aufgefahren werden, insbesondere die Isolationsfolter. Und fast wäre es ihnen diesmal gelungen, ihn fertig zu machen. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni versuchte er sich im Untersuchungsgefängnis von Brieg umzubringen. Er schrieb später dazu:
Ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu lange, ohne mich zu wehren, auf die Gerichtsverhandlung wartete, weil ich mir sagte, die Beweislage sei gut für mich. Und da das Strafverfahren seit 1985 laufe, könne es bis zur Verhandlung nicht mehr lange dauern. Als mir dann klar wurde, dass ich mich wehren müsste, weil da ganz bewusst verschleppt wurde, war ich als Folge der langen Isolationshaft, die natürlich nicht spurlos an mir vorüberging, nicht mehr in der Lage, mich zu wehren. Ich habe dann sehr lange Zeit sozusagen auf dem Drahtseil balanciert und mich von einem Tag zum nächsten weitergezogen. Und psychisch hat's mich von einem Extrem ins andere geworfen. Irgendwann bin ich dann abgestürzt und habe 130 Rohypnol und zwei andere Schlaftabletten eingeworfen. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann ist mir klar, dass dies bei derartigen Haftbedingungen und einer so langen Dauer zwangsläufig irgendwann passieren musste. Die Frage war lediglich, wann und wie. Ich bin mit einer Riesenwut im Bauch im Inselspital aufgewacht. Eine Wut hatte ich, weil es mir nicht gelungen war und vor allem auch, weil mir sofort klar wurde, wie blöde ich gewesen war, zu versuchen, mich selber umzubringen. Denn wenn da jemand umzubringen war, dann war das doch nicht ich. Ich habe dann um eine Schreibmaschine gebeten und habe dem Instruktionsinspektor Joe Bitterloo so gut wie ich das konnte geschrieben, was ich von ihm denke, und habe ihn informiert, dass ich mich im Hungerstreik befinde und diesen nicht abbrechen werde, ehe ich vor Gericht stehe. Das war Bob Dylan mit dem Stück Everything is Broken.
Mit der Bitte, Walter Stürm doch zu schreiben, geben wir jetzt noch einmal seine Adresse durch. Also Walter Stürm, geschlossene Abteilung Groß R. Groß A. Groß L. Kantonsspital Rue Micheli Duquest 24. Und ich buchstabiere es halt nun noch einmal. Rue R U E Micheli Groß M I C H E L I. Dann kommt ein Bindestrich und D U Bindestrich Groß C R E S T. Die Nummer ist 24 1205 Genf. Ihr hört nun von Delta Slim, was? Black-Hearted Woman. Menschen haben uns gelegentlich daran erinnert, dass es überall viele mehr Gefangene gäbe, die kämpfen, die sich wehren müssen, und in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, warum macht ihr nur immer gerade etwas bei Walter Stürm? Diese Frage, so finden wir, ist falsch gestellt. Es gibt tatsächlich heute keine Bewegung draußen mehr, die Kämpfe in Gefängnissen aufnimmt und bekannt macht und Solidarität dazu schafft. Aber wir können uns dann nicht so verhalten, dass wir wenn es nun Walter Stürm eben ist, der kämpft, sagen, ja, desto prominenter machen wir nichts. Wir denken, das wäre das Pferd am Schwanz aufgezäumt. Und darum rufen wir noch einmal auf, dass alle Leute sich etwas überlegen, wie sie sich zu ihm verhalten können. Wenn es dann einmal eine starke Kampagne wieder gäbe, dann können wir uns fragen, was ist mit allen anderen Gefangenen, die doch auch kämpfen. Im Gedanken an Sie spielen wir nun noch ein letztes Stück von Chloisu Friedli, den Sünneri Blues für alle, die irgendwo in Gefängnissen festgehalten werden oder in psychiatrischen Anstalten.
Buchi von Jim Jensi. Da ist Sportplatz am Bahn gesehen. Wenn seine Zeit eine Sportplatz am Bahn gesehen hat, hat man das Gefühl gehabt, er sei ausgestiegen. Sportplatz am Ball gesehen. Wenn heute einer ausgestiegen ist, ist er nicht mehr viel wert, oder dann ist er in der psychiatrischen Klinik als Pensionär. Ich habe mal ein Mädchen gefunden auf der Straße und die war schlecht zu weh. Und dann bin ich überall her und ins Kontakt. Und in die Poliklinik und überall her. Und am Schluss ist sie in Waldau gelandet. Weil man das Gefühl hatte, man weiß nicht woher, dass man mit der sollte. Man braucht einfach mal ein Bett, das sich an die Pause ausschlägt. Wenn heute einer ausschlafen will, dann muss er in die Waldau. Da gibt es zum Beispiel auch Mineralwasser durch die Woche, durch den Henie und Sonde in Zitron. Die Krankenkasse zahlt alles. Nur der Kontakt zur Aussenwelt nicht. Wenn man telefonieren will, muss man es selber zahlen. Weiter rein, Herr Friedli, die linke oder die rechte? Das wäre eine Spritze. Die linke, bitte. Jetzt habe ich das Gefühl, es tut mir ein bisschen weniger weh. Nach dem vom Rauchen. Rauchen im Saal ist nicht erlaubt, dann müsst ihr auf die Toilette. Dann ist der Doktor gekommen, Herr Friedli, wir gehen schnell ein bisschen reden miteinander, am besten auf der, im Waschraum, auf der Toilette. Sie haben nicht einmal ein Räumchen, wo man reden miteinander. Nachher ist der Besuch gekommen, ich wollte ein bisschen leise, habe ich gesagt, wir gehen am geschützten auf die Toilette, dort sind wir nachher für uns. Nachher hat es geheißen, Friedli, fühlt ihr euch nicht gut, geht ein bisschen auf die Toilette. Dort seid ihr dann für euch, seid ihr dann ein bisschen allein, ja. Da habe ich einen Einfall retten. Und alle können über den Buckel runterrutschen. Und das ist in Ordnung. Ich gehe sündeln durch die Woche durch. Ich weiss warum. Ich gehe sündeln, tralalalala. Thank you. jetzt alle kennen.
Aus dem Studio verabschieden sich Barbara, Lee, Jüre und Claudia und an der Technik Armin.
Es war einmal ein Mann, vor Jahren hat er gelebt. Mit Schnauze und mit Gitarre hat er Lieder gespielt, als Fakt. Er hat Leute gemacht zu rennen und zu lachen sowieso. Und manchmal hat er den Zeigefinger genommen und hat der Pharisäer an die Scheibe gingen, das krachet. Doch die hat das nicht gestört, sie haben nur gelacht. Es war einmal ein Mann, der hat sich gefragt, wieso. Lachen gegen die Falschen, so hat er das Auto genommen. Ist gefahren auf der Autobahn, hat gedacht, ich kann nur hoffen, dass es einmal besser wird, da hat ihn das Schicksal getroffen. Sie haben ihn gefunden, tot und bleich, dort am Strassenrand. Alle haben gerannt über das traurige Ende. Es war einmal ein Mann, ist gelegen in seinem Sarg. Er hätte Frieden genossen, bis an einem schönen Tag. Sie anfangen zu leien und sie rachen schuderbar. Auf seinem Grab heisen tanzen, wie wenn Kilby wär. Und niemand hat ihn gehört, wie er ruft, hört zu. Hört mit dem Geschrei auf, lasst mich in Ruhe. Er ist doch lang schon gestorben, drum lasst ihn doch sein. Er, der so viel hat geworben für Witz und Fantasie. Schaut einmal um, es gäbe gar manches noch zu tun. Lasst ihn liegen, gebt euch noch ein bisschen Mühe.